Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotter am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einen, wenn man hinabsieht, sagt die Hauptfigur Franz in Georg Büchners Drama Woyzeck. Ist das einfach nur Literatur oder hat der Mediziner Büchner, der er ja auch war, bereits damals schon eine andere Vermutung mitschwingen lassen, dass nämlich eine erschütternde Erkenntnis, ein seelischer Schock, tatsächlich auch Schwindel auslösen kann. Aber immer gilt es, andere Ursachen auszuschließen, zumal manche Schwindelformen durch die sich kaum beruhigende, drehende Umgebung enorme Ängste auslösen und zudem auch mit Hörveränderungen und Übelkeit oder Erbrechen sogar einhergehen können. Diese lösen dann etwas Ähnliches wie eine Alarmstufe Rot bei den Betroffenen aus, mit Angst, ja Panik. Und umso mehr überrascht, wenn kürzlich im Deutschen Ärzteblatt in einem Fortbildungsartikel über Schwindelsyndrome festgestellt wurde, dass die Diagnosestellung eigentlich eher einfach sei und auch keiner besonders umfangreichen Diagnostik bedürfe. Und das, obwohl die Ursachen ganz unterschiedliche anatomische Ausgangspunkte haben können. Aber dazu mehr im heutigen Schwerpunkt unserer Sendung: Schwindel, verunsichernde Symptome mit komplexen Ursachen. Und jetzt aber zunächst noch der Überblick über die Sendung bis 11.30 Uhr. Nach den Nachrichten berichten wir um 10:30 Uhr aktuell aus der Medizin. Heute geht es um die beiden Themen. Prostatakrebs, hilft die Magnetresonanztomographie, ein Prostatakarzinom besser einzuschätzen? Und nachgehakt, aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Warum die Schule und Kontakte mit Gleichaltrigen für die Persönlichkeitsentwicklung so wichtig sind. Gleich im Anschluss, das ist etwa 10:50 Uhr, dann kommen wir wieder auf die heutigen Fragen, Ihre Fragen, nämlich zum heutigen Schwerpunktthema Schwindel, verunsichernde Symptome mit komplexen Ursachen zurück. Nach den Nachrichten um 11 gibt es zu dem Schwerpunktthema eine Reportage aus der Klinik, und zwar zu einem aktuellen Krankheitsbeispiel, das tatsächlich beeindruckend und für die Patientin hoch bedrückend war.
Nach dem Frühstück bin ich ins Bad gegangen zum Duschen, wie immer, wie jeden Tag. Und dann habe ich die komplette Kontrolle verloren. Ich stand noch an der Duschtür und auf einmal habe ich gedacht, so, das war es. Jetzt ist Schluss. Weil das kann man gar nicht, was einem da durch den Kopf geht in dem Moment. Und dann kommen einem so blöde Gedanken und jetzt musst du ganz schnell in dein Bett wieder zurück, damit du hier nicht auf den Fliesen hinknallst, dann passiert noch was. Also im Kopf funktioniert da noch, von den Gedanken funktioniert nur, der Körper funktioniert nicht mehr.
Die Reportage zu diesem Fallbeispiel, also nach den Nachrichten um 11.05 Uhr. Und wenn Sie Fragen zum heutigen Schwerpunktthema haben, können Sie ab sofort diese unserem Telefonteam durchgeben. Unser Experte, mit dem Sie hier auch live dann im Studio sprechen können, beantwortet diese gern. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer durch. Wenn Sie anrufen, zahlen Sie dafür nichts. Diese Nummer lautet 00800 4464 4464. Ich sage sie nochmal: 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Schwindelsymptome, ein weites Feld und deshalb zum Einstieg eine Art Vorbereitung in unser gleich dann folgendes Expertengespräch. Mein Kollege Martin Winkelheide hat den zusammengestellt.
Schwindel lässt sich auslösen, bei jedem. Mal stärker, mal schwächer. Wenn wir abrupt vom Stuhl aufstehen oder beim Tanzen, etwa wenn wir uns zu lange im Walzertakt drehen oder bei einer Achterbahnfahrt.
Oh, jetzt geht's ganz steil runter!
Mach lieber die Augen zu!
Nee, lass die Augen auf!
Nach so einer Fahrt haben wir Mühe, uns aufrecht zu halten, einfach weil alles durcheinander gewirbelt ist. Eine Sonderform des Schwindels, die Seekrankheit, macht klar, was da eigentlich durcheinander gewirbelt wird. Wir stehen bei heftigem Wellengang unter Deck. Wir spüren in den Füßen und Beinen, es schwankt. Wir müssen den Seegang ausgleichen. Unsere Augen aber melden uns, hier ist alles am richtigen Ort. Wände, Tische, Stühle, alles steht fest. Unser Gleichgewichtsorgan aber sagt, und es schwankt doch.
dass diese Informationen nicht zusammenpassen, wird dann als Schwindel wahrgenommen oder als Unsicherheitsgefühl.
Tom Prinzen von der HNO-Universitätsklinik Düsseldorf. Was hilft? Rausgehen, hochgehen auf Deck und den Horizont fest in den Blick nehmen.
Das Schiff bewegt sich, der Horizont bleibt stabil und dann passt wieder alles.
Wenn Menschen eine plötzliche Schwindelattacke erleiden, deutet das darauf hin, dass der komplex organisierte Gleichgewichtssinn an mindestens einer Stelle gestört ist. Die Ursachen können sehr verschieden sein. Blutdruckschwankungen, Medikamente oder auch psychische Faktoren. Schwindel kann zudem ein Symptom sein für eine ganz andere Grunderkrankung. Oder er kann auf den Ausfall eines der beiden Gleichgewichtsorgane in unseren Ohren hinweisen. Das allerdings lässt sich durch recht einfache Untersuchungen herausfinden. Von den Augen ablesen. Denn, so Tom Prinzen,
eine Hauptaufgabe des Gleichgewichtsorganes ist es, das, was wir uns angucken, zu stabilisieren, obwohl wir unseren Kopf bewegen. Das bedeutet, ich kann ein Blickziel fixieren, meinen Kopf bewegen und das Bild bleibt die ganze Zeit stabil. Und das passiert, weil dieser Reflex so gut funktioniert, dass unser Auge immer exakt in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes bewegt wird. Und das funktioniert so gut, dass das Bild auf unserem Auge die ganze Zeit stabil ist, obwohl wir unseren Kopf bewegen. Also ähnlich wie die Bildstabilisatoren in Kameras.
Wird das Gleichgewichtsorgan angeregt, etwa durch schnelle Kopfbewegungen, dann wird dieser Reflex in Gang gesetzt. Es lassen sich dann unwillkürliche Augenbewegungen feststellen.
Und wenn das Gleichgewichtsorgan nicht gut funktioniert, bewegen sich die Augen langsamer oder gar nicht. Und wenn das Organ gut funktioniert, dann bewegen sie sich sehr schnell. Und das ist dann eine wichtige Information.
Arbeitet das Gleichgewichtsorgan normal, dann müssen Ärztinnen und Ärzte noch einmal genauer schauen, was als Ursache für den Schwindel in Frage kommt.
Martin Winkelheide hat für diesen Überblick gesorgt. Jetzt möchte ich Ihnen aber den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Er ist bei vielen Sendungen zu Fragen aus dem Gebiet der Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen Experte zu aktuellen Studien, aber auch zu den Schwerpunktthemen hier im Studio. So auch heute ein herzliches Willkommen, Professor Jörg Schipper, Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Polyklinik der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und er sitzt neben mir mit einem entsprechenden pandemisch gerechten Schutz, sodass wir uns hier nichts tun. Herzlich willkommen, Professor Schipper. Unser Titel, der von der Verunsicherung durch die Symptome spricht, der könnte vielleicht ja sogar ziemlich untertrieben sein. Wie dramatisch können denn Schwindelsymptome erlebt werden?
Schwindel kann ein ganz dramatisches Erlebnis sein für den Patienten, manchmal vergleichbar mit einem Herzinfarkt. Das heißt, man merkt plötzlich, der Körper reagiert nicht mehr, man möchte etwas tun. Aber der Körper reagiert nicht mehr. Also der Kopf will etwas anderes als der Körper. Man empfindet nur noch Schwindel. Alles dreht sich. Man kann sich nicht mehr festhalten. Man hat keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Das führt zu Panik, zu Angst, auch zu Überlebensangst.
Auch zur Verstärkung der Symptome oder zur Verstärkung der Wahrnehmung?
Das verstärkt dann natürlich doch die Symptome, weil es dann zu einer Angstreaktion kommt. Der Blutdruck steigt, man schwitzt plötzlich, der Schweiß läuft einem über das Gesicht, weil man gar nicht weiß, was mit einem los ist. Also es kann unter Umständen ein ganz einschneidendes Erlebnis werden, so etwas.
Was empfehlen Sie denn jemandem, der so ein Erlebnis jetzt dann hat, als allererstes? Also eher Sie sind allein und vielleicht ist ja jemand dabei, aber nicht immer.
Man sollte auf jeden Fall versuchen, Hilfe dazu zu holen, weil man ist nicht mehr in der Lage, selber sich zu helfen. Man kann nicht mehr reagieren. Also man ist in diesem Fall, wenn es so kommt, wie ich es gerade beschrieben habe, es gibt natürlich verschiedene Ausprägungsformen, dann ist man auf fremde Hilfe angewiesen. Man sollte versuchen, entweder zum Telefon zu greifen oder, wenn, wie Sie sagen, jemand in der Nähe ist, den herbeizuholen, weil alleine wird man mit der Situation nicht klarkommen.
Dabei gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wir hatten, wenn wir dieses Thema schon auch mal besprochen haben, Schwindel, eigentlich immer wieder von den Expertinnen und Experten gehört, ja, es ist dramatisch, aber die meisten Ursachen sind auch angehbar und eigentlich gar nicht so schlimm. Ich verkürze das vielleicht. Wie deuten Sie das heute? Es gibt ja auch eine andere Systematik mittlerweile dazu, über die wir ja sprechen auch gleich. Wie ist es zu bewerten?
Es gibt natürlich Schwindel, der nicht so ausgeprägt ist, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, in einer Extremform. Schwindel kann ja auch in einer positiven Situation erlebt werden. zum Beispiel beim Tanzen, oder ich denke gerade an das Lied von Vicky Leandros, es, und die Welt beginnt an sich zu drehen. Also wenn man hoch erfreut ist, es kann auch was Positives sein. Auch das kann Schwindel verursachen. Also man muss genau hingucken, was ist, in welchem Zusammenhang ist dieser Schwindel aufgetreten? Ist er spontan aufgetreten oder gab es unter Umständen eine Vorgeschichte, die unmittelbar vorangegangen ist, vielleicht als auslösendes Moment? Das könnte wichtig werden bei der Diagnosefindung.
Kann man da nämlich möglicherweise als Patient, als Patientin schon irgendwo mithelfen, also in der Beschreibung dessen, was dort ist? Worauf sollte man zum Beispiel achten dann?
Man sollte darauf achten, ob man zum Beispiel bestimmte Medikamente nimmt, die können auch so etwas auslösen, oder hat man eine ungünstige Bewegung gemacht, also zum Beispiel, dass man schnell aufgestanden ist oder hat den Kopf unten gehabt, man hat sich gebückt und kommt schnell nach oben. Auch so etwas kann ja im Rahmen einer Herz-Kreislauf-Situation so etwas auslösen, ist dann aber meist gutartig. Also solche Dinge spielen eine entscheidende Rolle und da kann man schon als Patient für sich selber schon relativ schnell eine Erklärung finden.
Unterschiedliche Schwindelformen, welche unterscheiden Sie dort? Auch das kann ja dann hilfreich sein, das schon bei sich vielleicht dann wahrzunehmen, wenn der erste Schreck vorbei ist.
Ja, genau. Es gibt also den Drehschwindel, es gibt den Schwankschwindel, den Liftschwindel, also Lift ist hoch und runter, schwankend ist wie auf dem Schiff. Drehschwindel, es dreht sich richtig, nach links oder nach rechts. Und es gibt den unsystematischen Schwindel, das heißt, der wechselt ständig die Richtung. Der Patient kann gar nicht sagen, aus welcher Richtung oder welcher Richtung sich etwas bewegt oder dreht.
Können Sie als Experte schon aus diesen Angaben eine Herkunftsrichtung bilden?
Ja, man kann zumindest sagen, wenn es ein Drehschwindel ist, in über 50% der Fälle spricht das dafür, dass es zu einer Störung eines Gleichgewichtsorgans gekommen ist und deswegen es zu einer Asymmetrie oder zu einem Ungleichgewicht dadurch entstanden ist in der Verrechnung im Gehirn.
Und wie dadurch, wir eben gehört haben, ja.
Genau, dadurch kommt dieses Drehgefühl. Beim Liftschwindel zum Beispiel ist es häufiger, dass es Herz-Kreislauf-Störungen sein kann. Beim Schwankschwindel haben wir auch gerade gehört, das kann häufig auf dem Schiff, empfindet man das. Das spricht eher vielleicht für eine medikamentöse Ursache oder eben, dass man vielleicht was Falsches gegessen hat. Das könnte zum Beispiel auch sein, dass man vielleicht zu viel Flüssigkeit verloren hat, solche Dinge.
Wenn wir vielleicht einmal ganz systematisch jetzt durchgehen, wo die Quellen sind, denn ganz wichtige Informationen, ich habe mir den angeguckt, diesen Fortbildungsartikel jetzt kürzlich im Deutschen Ärzteblatt, dass also da eine neue Systematik auch aufgebaut wird und der Hinweis ganz groß, also Schwindel ist keine Diagnose, sondern ein Leitsymptom für ganz unterschiedliche Erkrankungen. Sie haben von dem Gleichgewichtsorgan gesprochen. Was genau ist das, woraus besteht das, wo sitzt das?
Das Gleichgewichtsorgan sitzt neben dem Innenohr, also im Kopfbereich, und zwar auf der linken und auf der rechten Seite. Und beide arbeiten Tag und Nacht, wie das Herz, auch wenn sie schlafen, sendet dieses Organ Informationen an das Gehirn und sagt dem Gehirn, in welcher Position sich der Körper, der Kopf befindet. Und dieses Gleichgewichtsorgan kann sozusagen die Position im Körper bestimmen. Wir haben noch weitere.
Wie macht es das? Das ist ja vielleicht sogar wichtig dann, um zu verstehen, was da passieren kann.
Ja, wir haben da drei Bogengänge, weil wir ja unsere Wahrnehmung ist ja dreidimensional. Entsprechend interessanterweise haben wir auch drei Sensoren, die sozusagen immer genau prüfen, in welcher vertikalen, horizontalen oder tangentialen wir uns gerade befinden und kann dadurch die Position des Kopfes berechnen. Man nennt das auch Bogengangssystem oder Labyrinthsystem.
Die sehen richtig so wie U's, so um
wie
so unten zusammenlaufen. Ja.
Genau, so wie drei U's, die so zusammenlaufen in den besagten drei Richtungen.
Und wie wird diese Lage vermittelt? Worüber? Was ist da der Trick? Welche Sensoren sind das?
Da ist sozusagen eine Flüssigkeit in diesem U drin. Und in diesem U an der Wand sind kleine Härchen und die bewegen sich entweder nach links oder nach rechts. Und dadurch wird ein elektrisches Signal ausgesendet ans Gehirn und dadurch weiß das Gehirn, in welche Richtung sich gerade der Kopf bewegt hat, nach links oder nach rechts.
Was kann denn da wie gestört sein? Es leuchtet ja ein, so ein trickiges System ist ja störanfällig und meldet möglicherweise gar nichts oder völlig falsche Informationen. Wodurch kann das zustande kommen?
Ja, es kann einmal sein, dass das Organ selber betroffen ist, zum Beispiel im Rahmen einer Virusinfektion, zum Beispiel im Rahmen eines Zosters, kennen wir das.
Also ein Herpes.
Ein Herpes-Zoster zum Beispiel.
Können auch andere Viren möglicherweise eine Rolle spielen?
Ja, auch andere Viren, die wir vielleicht gar nicht kennen, können sowas auch auslösen. Wir nennen das Labyrinthitis.
Auch beispielsweise Antikörper, also möglicherweise die Rheumatologen würden sagen, rheumatisches, also immunologisches Geschehen.
Ja, es gibt auch im Rahmen von rheumatischen Erkrankungen Autoimmunreaktionen gegen das eigene Gleichgewichtsorgan, was dann auch zu einer Störung oder zu einem Ausfall nachher führen kann.
Wer oder was wird da gestört? Die Härchen, die Flüssigkeit?
Bei der Infektion ist es so, dass zunächst der Prozess reversibel ist und dass so eine Entzündungsreaktion kommt in diesen Härchen, die sich aber wieder zurückbilden kann, wenn man den Virus oder das Bakterium entsprechend bekämpfen kann, entweder mit Medikamenten oder durch das eigene Immunsystem. Bei der rheumatoiden Reaktion ist es so, dass die Autoantikörper das Organ angreifen, richtig. Und das führt zu einer Vernarbung und das ist dann nicht mehr reversibel. Das heißt, es kommt zu einem bleibenden Ausfall.
Wie können Sie denn den Unterschied zwischen irgendeinem Virus, sage ich mal, oder einer Antikörperreaktion, also einer immunologischen Reaktion, wie können Sie diese Unterscheidung treffen?
Das ist ad hoc relativ schwierig. Das können Sie erst im Verlauf erkennen. Bei einer Infektion wird es zu einem Anschwellen und dann wieder zu einem Abschwellen kommen, sozusagen der Verlaufsform. Bei einer rheumatoiden Erkrankung werden Sie eine stetige Zunahme sehen in einer längeren Beobachtungszeit von mehreren Wochen.
Und dann wäre die Möglichkeit beispielsweise mit Glukokortikoiden, also Cortison, zu arbeiten.
Das gibt man auch bei der Entzündung, weil man davon ausgeht, dass durch diese Entzündungsreaktion es auch zu Schwellungszuständen kommt und zu Entzündungsreaktionen, die man gar nicht haben will eigentlich am Organ. Und um die zu blockieren und um schneller wieder eine Regeneration herbeizuführen, gibt man auch in diesem Fall Glukokortikoide. Zunächst.
Nähern wir uns, weil das klingt so, als dass das passieren kann, häufig auch vielleicht sogar ganz unbemerkt oder nicht richtig diagnostiziert, aber es klingt nicht nach ganz besonders häufig. Was sind denn die häufigsten Schwindelformen?
Die häufigsten Schwindelformen sind ja eigentlich ist der unsystematische Schwindel, der kann zustande kommen durch Herz-Kreislauf-Störungen, durch man hat was Falsches gegessen, einfach durch allgemeines Unwohlsein. Es gibt aber auch
Also auf gut Deutsch gesagt, kommt von allein, geht auch von allein wieder weg.
Genau, es geht auch spontan wieder weg, ohne dass man medizinisch irgendwas macht. Dann gibt es die psychischen Verlaufsformen. Wir haben gerade zum Beispiel schon gehört, es gibt eine vestibuläre Migräne, wie wir sagen. Also im Rahmen einer Migräneanfall kann zum Beispiel auch ein Schwindelanfall ausgelöst werden. Es gibt auch depressive Situationen oder depressive Verstimmung oder Depressionen, die auch mit Schwindel einhergehen. Das kann anfangen von der vegetativen Dystonie bis dazu, dass der Patient sich gar nicht mehr auf den Beinen halten kann.
So ausgeprägt?
So ausgeprägt im Rahmen einer Depression gibt es auch.
Und dann gibt es doch diese ganz kompliziert auszusprechende Situation, wo angeblich sich ein bisschen was verschiebt dort in diesem Bogengang. Und dann benigne paroxysmale, ich kriege das gar nicht zusammen.
Ja, doch.
Was ist dahinter?
Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel. Da nimmt man an, dass es zu Kalkablagerungen kommt in dieser Flüssigkeitssäule, in diesem U-förmigen Bogengang. Und diese kleinen Kalkablagerungen können dann zu einer Irritation dieser Härchen führen, also dieser Sensoren. Und die melden dann fälschlicherweise eine Fehlreaktion, eine Fehlbewegung, die eigentlich gar nicht stattgefunden hat.
Was ziemlich scheußlich sein kann. Also meine Hals-Nasen-Ohrenärztin erzählt, sie hat da häufig mit zu tun. Nicht sie selbst, sondern sieht da Patienten mit. Was macht man? Wie kriegt man diesen Kalk da weg?
Ja, man kann sozusagen eine Art Lockerungsübung machen. Also das kann der Arzt machen.
Physiotherapie.
So eine Art Physiotherapie, ja. Man kann da so ein Manöver machen, so nennt sich das. Der Arzt kann auch einem Patienten das ganz leicht zeigen. Und dadurch können Sie sozusagen selber diese Kalkkonkremente lösen im Bogengang.
Es ist noch kein Hinweis auf eine allgemeine Verkalkung, sondern es ist ein reiner Zufall, dass dort etwas entsteht.
Nein, das hat
oder?
Nichts mit einer Gefäßverkalkung zu tun. Steht in keinem Zusammenhang.
Ist das zufällig? Kann...
Wieso das so entsteht, wissen wir bis heute noch nicht genau. Also was ist die Pathophysiologie dahinter? steht? Also ist es Ernährung zum Beispiel? Sind es genetische Prädispositionen? Wir wissen es nicht.
Es wurde in dem Fortbildungsbeitrag wurden irgendwie auch Stürze in der Vergangenheit, so etwas Traumen, wo es vielleicht einen Zusammenhang geben könnte. Ist da etwas möglich? Aber man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Mhm. Bringen diese Übungen, die man dann lernen kann, die so mit Manöver Kopf und links liegen und dann wieder abrupt hochkommen und so weiter, bringen die was?
Absolut. Also wenn es tatsächlich ein sogenannter benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel ist, dann ja, dann ist das sehr sinnvoll und sehr hilfreich. Besser als jedes Medikament. Dadurch können Sie relativ schnell wieder diese Schwindelerscheinungen aufheben.
Wir laufen schon auf die Nachrichten zu. Trotzdem eine Erkrankung, weil es doch eine Gruppe von Patientinnen und Patienten gibt, die daran leiden, sollten wir ansprechen, den Morbus Meniere.
Ja, der Morbus Meniere ist eine ganz spezielle, es ist ein Syndrom, muss man dazu sagen. Er geht einher mit einer Tieftonstörung, auch mit einem Ohrgeräusch und eben mit Schwindel. Und er kann in verschiedenen Phasen auftreten. Also es kann zu einer zunehmenden Schwierigkeit kommen, entsprechend, dass es mehrere Stufen gibt von dieser Ausprägung des Morbus Meniere gibt es auch einen entsprechenden Stufenplan, wie man einen Morbus Meniere behandeln kann. Es gibt verschiedene Eskalationsstufen.
Also es gibt grundsätzlich da eine Möglichkeit, dass man etwas tun kann.
Das Absolut.
Wäre die Botschaft.
Ja.
Welche Medikamente überhaupt kommen bei Schwindel in Betracht? Glukokortikoide haben wir schon gehört, vielleicht noch ein oder zwei, wenn es welche gibt.
Es kommt auf die Diagnose an. Mhm. Also wir haben eben von gesprochen von einer Entzündung. Da brauchen wir natürlich, um die Entzündungsreaktion auch zu hemmen, geben wir Glukokortikoide. Mhm. Zum Beispiel, aber es gibt auch noch andere Medikamente, die zum Beispiel in der Wahrnehmung das Schwindelgefühl etwas dämpfen.
Zum Thema Schwindel, verunsichernde Symptome mit komplexen Ursachen, hat Ihre Fragen durchgesehen Professor Jörg Schipper, Direktor der Klinik für Hals, Nasen, Ohren und auch Direktor der Poliklinik der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und er hat Fragen auch mitgebracht, zum Beispiel eine Frage von einem Hörer vor circa 2 Jahren, sagt er, wachte ich an einem Montagmorgen mit starkem Schwindelgefühl auf. Ich konnte mich nicht auf den Beinen halten, alles drehte um mich, sich rechts herum, Nahrungsaufnahme nicht möglich. Ich musste mich mehrfach übergeben. Ließ sich dann am darauffolgenden Tag zum Hausarzt bringen. Der konnte keine schlüssige Diagnose stellen, ging zum HNO-Arzt. Der meinte, es sich um eine Virusinfektion des linken Hörnervs handeln würde. Bekam dann ein schwindelminderndes Medikament, keine weitere Diagnose. Die Symptomatik klang ab. Es dauerte aber noch 5 Wochen, bis ich völlig symptomfrei und stabil war, zum Beispiel beim Radfahren. Ist die Diagnose korrekt oder plausibel? Ist das so die klassische Geschichte, Professor Schipper?
Könnte so sein. Die Frage ist, wurde auch ein entsprechender Schwindeltest gemacht? Das heißt, wurde so eine kalorische Prüfung, also eine Stimulation des Gleichgewichtsorgans durchgeführt? Da hätte man dann einen Ausfall erkennen müssen.
Das wäre ja so die grundlegende Frage, die wir jetzt noch mit erörtern können bei der Gelegenheit. Welche grundlegende Diagnostik wird gemacht und reicht vielleicht schon aus?
Der Verlauf spricht dafür, dass also die Symptome nachher völlig abgeklungen sind. Das heißt, entweder ist es zu einer wieder Regeneration des Gleichgewichtsorgans gekommen oder wenn es zu einem bleibenden Ausfall gekommen ist, kann es auch zentral kompensiert werden vom Gehirn. Wir kennen ja zum Beispiel Kinder nach Mumps- oder Maserninfektionen, die unter Umständen noch ertauben. Die haben häufig auch einen Ausfall des Gleichgewichtsorgans. Wird man später gar nicht merken. Die können Fahrrad fahren, die können tauchen, die können schwimmen, die können sich im dunklen Raum orientieren. Also zentral kann man das kompensieren, zumindest im jüngeren Lebensalter.
Also eine Hirnleistung, die dann,
beziehungsweise
eine Koordinationsleistung. Dann,
weil wir haben natürlich noch andere Sensoren, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, im Bereich der autochthonen Haltungsmuskulatur. Da gibt es eben auch Sensoren, die ständig, wie das Gleichgewichtsorgan im Gehirn melden, in welcher Haltung oder Position sich der Körper befindet.
Also ich stehe jetzt auf einem Bein oder ich biege die Wirbelsäule nach rechts und so weiter. All diese müssen ja zusammengeführt werden.
Genau, also gerade in der Wirbelsäule zum Beispiel, da sind ganz viele solcher Sensoren, die auch entsprechende üble Reaktionen auslösen können. Zum Beispiel beim Autounfall, wenn jemand so ein Schleudertrauma erfährt, kann es ja auch zu Schwindel kommen, zu Schwindelerscheinungen, die über Wochen oder Monate anhalten können, bis sich das System wieder neu justiert.
Da sind wir bei der Frage, die wurde auch auf diesen Fortbildungsbericht hin ja diskutiert, dass viele Hausärztinnen, Ärzte und Orthopäden dann zu tun haben mit der Frage, ob irgendwie Nacken, Schulter, Verspannung, Halswirbelsäulenbereich, ob da irgendwo eine Quelle von Schwindel auch liegen kann. Aber Sie geben ja fast die Antwort, wenn in der Wirbelsäule so viele Rezeptoren sind, die durcheinander kommen können.
Ja, aber es kann ja auch eine Folge sein. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Schwindelreaktion erfahren oder Sie empfinden Schwindel, dann verkrampft schlagartig, weil es eine Alarmsituation ist des Körpers, verkrampft die Haltungsmuskulatur. Und das führt zu einer Nackensteifigkeit. Das heißt, die Frage ist, was war zuerst? War die Muskulatur ursächlich oder war es das Gleichgewichtsorgan? Es kann auch eine Folgereaktion gewesen sein.
Sie waren gerade jetzt an diesem Beispiel dabei zu sagen, was wird an Diagnostik betrieben? Und Sie haben da von diesem kalorischen Versuch gesprochen. Wenn Sie den nochmal bitte erläutern und was man noch machen kann.
Also was man tut, ist, man stimuliert das Gleichgewichtsorgan mit kaltem oder warmem Wasser. Warmes Wasser ist angenehmer für den Patienten und dadurch kommt es zu einer Bewegung, zu einer Flüssigkeitsbewegung, die wir dann als Schwindel bewusst wahrnehmen. Mhm. Und das löst diese entsprechende Augenreaktion aus, die ist unwillkürlich, das heißt, die können wir nicht unterdrücken, das heißt, die kann ich ablesen, wie stark reagiert das Gleichgewichtsorgan.
Aha, und wenn das nicht so stark ist, ist das ein Hinweis darauf, dass da irgendwas kaputt ist, weil da nichts gemeldet wird?
Dass eine Funktionsstörung vorliegt erstmal, das können wir auf jeden Fall feststellen. Dann müssen wir weiter gucken, woher kommt diese Funktionsstörung.
Ja, was wäre denn der nächste Schritt?
Der nächste Schritt wäre dann, dass man guckt, gibt es Zeichen für eine Infektion, zum Beispiel gab es Fieber zum Beispiel oder sind die Entzündungswerte im Blut erhöht. Wenn das nicht weiterhilft, dann kann es sein, dass man dann auch eine Bildgebung unter Umständen machen muss. Zum Beispiel eine Kernspintomographie, weil es kann ja auch vom Nerv ausgehen. Auch der Gleichgewichtsnerv kann betroffen sein.
Zum Beispiel?
Eine Neuritis. Ja. Wir sprechen von der Neuropathia vestibularis. Das ist eine Reaktion des Nervens, also des Gleichgewichtsnervens.
Da sieht das Gewebe dann krisselig aus oder wie muss man sich das vorstellen?
Es nimmt vermehrt Kontrastmittel auf in Kernspinnen. Das zum Beispiel kann man deutlich erkennen oder unter Umständen man hat einen Tumor. Es gibt ja auch gutartige, bösartige Tumore, wie die Neurinome im Bereich des Nervens.
Die sind ja prinzipiell gutartig, auch wenn sie da alles verwuchern.
Ja, es gibt aber auch Meningiome auch in diesem Bereich. Es gibt aber auch Metastasen leider, die sich auch an dieser Stelle festsetzen können, gerade von Adenokarzinomen, die eben dann auch eine entsprechende Reaktion auslösen können.
Aber es gilt das Prinzip, was häufig ist, kommt häufig vor, was selten ist, kommt selten vor.
Ja.
Das beruhigt zumindest schon mal. Aber wir haben es der Vollständigkeit halber alles mal aufgeführt. Und jetzt kommt eine Hörerfrage, nämlich schönen guten Tag nach Rheine.
Ja, ich habe doch vorhin bereits erklärt am Telefon, was mit mir los ist.
Das ist so, dass ich das ja hier auf dem Monitor kurz sehe. Sie haben dort berichtet, dass Sie, wenn Sie aufstehen, der Schwindel beginnt, vorher nicht beim Sitzen, nicht beim Liegen oder auch nicht beim Radfahren. Vielleicht ist das schon eine Information, auf die unser Professor hier dort eine Auskunft geben kann. Professor Schipper.
Ja, es ist leider häufig so, dass auch das Patientenalter eine Rolle spielt. Es kommt im hohen Lebensalter leider zu einer nicht aufhaltenden neurodegenerativen Degeneration. Das heißt, die Nervenzellen bilden sich wieder zurück und dadurch funktioniert die Koordination, also die Hirn, das ist eine Wahnsinnshirnleistung, dass also alle Dinge verrechnet werden von diesen ganzen Sensoren. Es sind ja tausende von Sensoren, die jede Sekunde verrechnet werden. Das funktioniert dann nicht mehr so gut und das nehmen wir wieder bewusst als Schwindel wahr. Es ist sehr schwierig, das zu therapieren. Man kann das eigentlich nur mit Physiotherapie. Man kann zum Beispiel so eine Wackelplatte kaufen, die kostet 20 Euro und sozusagen jeden Tag das Trainieren, sein Gleichgewichtsorgan sozusagen, dass diese Hirnleistung möglichst lange erhalten bleibt.
Also da wäre unter Umständen Physiotherapie in der richtigen Form und Anwendung.
Die man auch selber machen kann.
Und natürlich der Ausschluss eben von Herz-Kreislauf-Dingen, möglicherweise Medikamente oder so.
Natürlich muss gemacht werden.
Wir können noch ganz kurz vor den Nachrichten, ganz kurz, wenn es eine kurze Frage ist, den anderen weiteren Hörer nehmen. Schönen guten Tag nach Celle.
Hallo, hier ist Jürgen Lentsch.
Bin ja, Ihre Frage bitte ganz kurz, weil wir gleich auf die Nachrichten zulaufen, bitte, wenn es möglich ist.
Also ich bin immer unterwegs gewesen, mit dem Fahrrad hingefallen, aber der Ursprung des Hinfallens war immer ein Zahnproblem. Mir wurde ein Zahn gezogen, da war alles weg. Also das war ganz schlimm mit dem Hinfallen. Reicht Ihnen das?
Ja, das spricht für einen sogenannten Fokus, ein Fokus im Körper, wir kennen das, ein Entzündungsherd. ein Entzündungsherd, der dann zu einer Irritation des Gleichgewichtsorgans kommt. Es kann auch dort zu einer Mitreaktion kommen, weil unter Umständen sich dort auch die Bakterien festgesetzt haben, oder zu einer Antikörperreaktion. Und wenn dieser Fokus saniert wird im Körper, lässt auch sofort wieder der Schwindel nach.
Also tatsächlich erleben Sie das häufiger, dass solche entzündlichen Ereignisse, die im Körper vorliegen, eine Mitproblematik dann verursachen.
Natürlich, so ein Entzündungsherd kann tatsächlich auch zu einer entsprechenden Störung des Gleichgewichtssystems führen und was man dann eben auch bei Fahrradfahren zu gefährlichen Stürzen führen kann.
Ein Hörer aus Sachsen-Anhalt hat eine Frage grundsätzlicher Bedeutung. Gibt es Vorzeichen, Anzeichen für einen sich anbahnenden Schwindel?
Es gibt zum Beispiel bei Morbus Minier eine sogenannte Aura. Das heißt, diese Patienten, wenn die schon sehr erfahren sind mit diesem Krankheitsbild, die spüren plötzlich, es verdichtet sich alles, die akustische und visuelle Wahrnehmung verändert sich, und dann wissen sie genau, ich muss jetzt, wenn ich jetzt Auto fahre, rechts ranfahren, weil gleich kommt dieser Schwindelanfall, der bei Morbus Minier immer wieder auftreten kann. Also das ist nicht ganz ungewöhnlich, dass so eine sogenannte Aura zunächst stattfindet und dann nach 10 Minuten oder Viertelstunde dann plötzlich dieser Schwindel kommt.
Das haben die Patientinnen und Patienten dann im Laufe der Leidenszeit auch dann gelernt.
Die können damit dann umgehen, ja.
Schwindel, verunsichernde Symptome mit komplexen Ursachen, das ist unser heutiges Schwerpunktthema, und die schon angekündigte Reportage bringt Ihnen jetzt den akuten und bedrückenden Fall einer Patientin mit besonders ausgeprägter Symptomatik nahe. Mein Kollege Martin Winkelheide hat dieses Beispiel aus dem Alltag der HNO-Uniklinik Düsseldorf miterleben können.
Es kam plötzlich, morgens im Bad, aus heiterem Himmel.
Es hat sich nicht angekündigt, dass ich so da stand und dachte, oh, jetzt wird es ja schwindelig, setz dich besser mal hin.
Das Besondere bei der Schwindelattacke, die Andrea überfiel, nicht die Welt begann sich zu drehen, sondern ihr Körper reagierte nicht mehr wie gewohnt.
Wenn ich jetzt nicht noch so die Kraft in mir aufgebaut hätte, ins Bett zu fallen, wäre es vorbei gewesen, hätte ich da gelegen. Ich habe mich gedreht, also so innerlich. Mein Körper hat versagt. Auch meine Körperteile haben nicht mehr funktioniert. Ich habe immer mit dem Arm wohl hin und her gehauen, und sprechen fiel mir auch sehr schwer.
Andrea fürchtet, sie könnte einen Schlaganfall erlitten haben.
Aber dann sagten die Sanitäter, die gekommen sind, nee, ist nicht typisch, ist alles so nicht. Aber wir können das, sind ja jetzt keine Mediziner in dem Sinn, wir können das auch nicht so abchecken. Und dann haben die mich gleich hierher gebracht, nicht?
In die Universitätsklinik Düsseldorf. Ein großer Schlaganfall konnte mithilfe einer CT-Aufnahme des Kopfes schnell ausgeschlossen werden.
Dann kam eine extreme Übelkeit. Ich habe mich nur erbrochen. Also ich habe von gestern bis gestern Abend spät mich nur übergeben. Aber nur, wenn ich bewegt wurde.
Die Ursachensuche geht weiter. Tom Prinzen von der HNO-Klinik begleitet Andrea.
Wo geht's jetzt hin? Wir gehen jetzt in die HNO-Ambulanz. Dort befindet sich auch unsere Diagnostikabteilung und unter anderem auch die Vestibularis-Diagnostik, also zur Untersuchung des Gleichgewichtsorgans. Man bekommt warmes Wasser in den Gehörgang gespült.
Eine Ohrspülung mit Wasser im Ohr haben Sie bis jetzt noch nie gehabt? Okay, das ist das erste Mal.
Das ist 7 Grad über Körpertemperatur, also bei ungefähr 44 Grad. Das fühlt sich im ersten Moment ein bisschen seltsam an, und über die Nähe des Gehörgangs zum Gleichgewichtsorgan kann sich dann die Wärme sozusagen durch den Knochen auf das Gleichgewichtsorgan fortsetzen.
Durch die Wärme wird das Gleichgewichtsorgan aktiviert und dadurch wiederum werden unwillkürliche Augenbewegungen ausgelöst. Ein ruckartiges Augenzucken.
Diese Brille, die hat hier 2 Kameras, die zeichnen einfach ihre Augenbewegungen auf, ja. Für Sie bedeutet das große Augen und gerade ausschauen. Ja, die schneiden wir Ihnen einmal um.
Und je nachdem, wie stark dieses Zucken ist, können wir dann auf die Funktion des Gleichgewichtsorgans Rückschlüsse ziehen. Und das machen wir dann auf beiden Seiten und vergleichen das und schauen, ob da Asymmetrien da sind oder ob ein Gleichgewichtsorgan seine Funktion eingestellt hat.
Große Augen machen und so bleiben. Nicht erschrecken, es kann sein, dass durch mein warmes Wasser Ihnen gleich ein bisschen schwindelig wird. Das ist die gewöhnliche Reaktion, die geht nach 1 bis 2 Minuten wieder weg. Das sind jetzt Augenbewegungen, Nystagmen, die hat durch die Spülung provoziert worden. Schauen Sie einmal hier hin und so bleiben, das ist geradeaus.
Bei ihr sieht es jetzt so aus, dass die Ausschläge auf beiden Seiten relativ niedrig sind.
Also normalerweise würde man eine wildere Zickzacklinie sehen.
Genau, man würde eine wildere und höhere Zacken sehen. Hier gibt es auch so ein paar Werte, die bestimmt werden. Einmal die Anzahl dieser Ausschläge und wie stark die Ausschläge sind. Und da berechnet dann der Computer eine Differenz, die liegt jetzt hier bei 15%. Und das würde man als nicht auffällig, das ist im Normbereich, interpretieren.
Die Gleichgewichtsorgane scheinen relativ normal zu funktionieren. Andreas' extreme Schwindelattacken müssen eine andere Ursache haben. Tom Prinzen will 3 Spuren weiterverfolgen. Gibt es bislang unentdeckte Herzrhythmusstörungen? Könnte eine besondere Form von Migräne vorliegen? Oder gibt es Durchblutungsprobleme im Gehirn?
Tja, das sind 3 Fragen. Diese Spur gehen wir auch dann gleich noch weiter. Zunächst einmal die Frage an den Direktor der HNO-Uniklinik Düsseldorf, Professor Jörg Schipper. Martin Winkelheide hat sie ja besucht in der Klinik und hat dieses Fallbeispiel mitgebracht. Und das ist ja beeindruckend bis bedrückend. Sie haben die Patientin ja weiter betreut. Was für eine Spur war da erfolgreich dann?
Ja, wir wussten dann in dem Augenblick durch diese Gleichgewichtsprüfung, dass es nicht durch das Gleichgewichtsorgan verursacht war, weil das funktionierte normal. Mhm. Das heißt, wir wussten in dem Augenblick, aha, Gleichgewichtsnerv und Gleichgewichtsorgan funktioniert. Das heißt, die Ursache muss zentraler gelegen haben.
Also höher Richtung Gehirn von dem Nerv weg im Innenohr.
Genau, also Richtung Gehirn mussten wir jetzt denken, weil zumindest anamnestisch hatte die Patientin berichtet, dass sie keine Herz-Kreislauf-Störungen zumindest innerlich hatte. Und auch noch nie in diesem Zusammenhang Probleme hatte, nahm auch keine Medikamente, sodass wir dann überlegt haben, es muss aller Wahrscheinlichkeit nach dann doch zentral bedingt sein und haben dann darauf gedrängt, dass eine MRT-Untersuchung, eine Kernspintomographie durchgeführt wird.
Und was hat die gebracht dann?
Die hat dann gebracht, interessanterweise, einen Kleinhirninfarkt. Sie hatten ja gerade erwähnt, das CT. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben eine zentrale Notaufnahme in der Universitätsklinik und dann muss sofort entschieden werden, muss der Patient sofort in irgendeiner Form behandelt werden, zum Beispiel eine Lysetherapie beim Herzinfarkt zum Beispiel, oder ist das etwas, was etwas warten kann? Es muss also triagiert werden, damit der Patient zeitnah, aber auch situationsgerecht behandelt wird. Das CT war ja zunächst mal unauffällig gewesen, weil im Gegensatz zu einer Einblutung beim Infarkt sieht im frischen CT zunächst nichts sehen. Im Kernspin konnten wir dann erkennen, dass ein Hirninfarkt vorlag im Kleinhirnbereich.
Ach.
Und dann wurde die Patientin unverzüglich in die Neurologie, in die sogenannte Stroke Unit verlegt, so nennt sich das, so eine Art Intermediate Care und Intensivstation, wo dann eine lytische Therapie oder eine Lysetherapie durchgeführt
wurde. Zur Auflösung
wurde.
Dann eben halt dieses Verschlusses.
Genau.
Weiß man, wie das passieren kann? Ist das ein sehr seltenes Ereignis? Denn sie hat ja sonst keine Zeichen eines Befalls im Kleinhirn gehabt. Da hätte sie ja noch andere Probleme gehabt, oder?
Das ist das Interessante. Normalerweise würde man ja meinen, wenn das Kleinhirn betroffen ist, dass man so eine Gangstörung hat. Wir nennen das Ataxie oder dass man dann plötzlich nach links immer oder nach rechts fällt oder dass man so eine Koordinationsstörung mit den Händen hat. All das hatte sie nicht aufgezeigt. Und das machte die Sache zunächst etwas schwieriger und komplexer, dass man dann trotzdem aber eben das Kleinhirn dann als Ursache identifizieren konnte. Gott sei Dank lag an dem Kernspin, dass wir heute diese Methode haben.
Ja, und es geht ihr besser.
Es geht ihr besser.
Das ist eine schöne Nachricht. Wir können das Beispiel da insofern abrunden. Und falls die Patientin das zufällig auch hört oder Angehörige, dann alle guten Wünsche von der Stelle. Das heißt, sie wird vermutlich auch keine Schäden dann haben.
Nein, sie sollte keine bleibenden Schäden mehr davontragen. Aber dieses Beispiel zeigt ja auch, Schwindel ist ein Symptom, das man ernst nehmen muss. Es können sich da ganz andere Dinge hinter verstecken. Es ist also keine lapidares Symptom, sondern Schwindel kann auch ein einziges Symptom sein für eine Erkrankung, die sich dahinter versteckt und die sollte man dann schon medizinisch abklären, um sowas eben auszuschließen.
Das Bild an sich war ja sehr eindrucksvoll.
Ja,
so wie, sie hat es nicht so eindrucksvoll beschrieben, aber weil sie sehr zurückhaltend da in der Formulierung war. Aber mein Kollege Martin Winkelheide sagte schon, dass das sehr beeindruckend war.
Ja, wie ich eingangs schon erwähnte, wo Sie mich fragten, was ist das für ein Erlebnis? Es ist ein einschneidendes Erlebnis für den Betroffenen, weil der Körper nicht mehr reagiert, was man will. Und das führt zu Angst, zu Überlebensangst. Also man wird panisch, richtig, weil man das Gefühl hat, jetzt ist es gleich zu Ende, weil der Körper nicht mehr das macht, was man will. Die Patientin hatte das ja sehr eindrücklich beschrieben.
Aber auch da, um diesen Fall dann abzuschließen, nochmal die Bitte, das auch einzuordnen. Das sind eher seltene Ursachen und seltene Ereignisse. Sie sehen die häufiger, aber insgesamt in der Schwindelsymptomatik braucht jetzt jemand nicht gleich Angst zu haben.
Nein, absolut nicht. Das ist eher der seltene Fall, wie Sie sagen.
Jetzt geht es noch zu den anderen Aspekten von Schwindel, nämlich verunsichernde Symptome mit komplexen Ursachen. Eine haben wir jetzt eben einmal richtig durchdekliniert. Aber es gibt auch noch andere Sorgen. Zum Beispiel von einer Hörerin aus Hamburg, die einfach nur wissen möchte, wie ist es zu erklären, dass ihr schnell schwindelig wird, wenn sie die Maske auf hat?
Ja, das kann einmal dadurch kommen, dass unter Umständen, das müsste man mal messen, die Sauerstoffsättigung vielleicht bei ihr abfällt, weil sie vielleicht noch woanders im oberen Aerodigestivtraktus, also im Atemtrakt vielleicht eine Einengung hat oder dass vielleicht das CO2 im Blut steigt. Das könnte sein, das müsste man mal weiter abklären.
Eine weitere Frage hat eine Hörerin jetzt. Nein, Entschuldigung, es ist ein Hörer am Telefon. Das andere kommt dann noch. Ich muss die Reihenfolge hier richtig sehen. Schönen guten Tag.
Ja, bin ich auf Sendung?
Ja, sind Sie. Sie sind mit Professor hier verbunden.
Ja, schönen guten Tag erstmal. Ich wollte mal kurz schildern, was mir damals vor ein paar Jahren passiert ist. Und zwar habe ich im Autofahren gemerkt, hoppala, ich kriege einen Schwindel. Und das wurde dann später beim Ohrenarzt, beim Orthopäden überall untersucht. Hat lange gedauert, bis man gemerkt hatte, dass es offenbar aus dem vom Nackenbereich herkommt. Und ein paar Jahre später hatte ich so einen ähnlichen Vorfall, allerdings viel, viel schlimmer. Und zwar, ich hatte das Gefühl, ich hätte ein Organversagen. Ich konnte also nichts mehr halten, keinen Stuhl, kein Urin, gar nichts mehr. Mir kam es, ich musste mich übergeben. Das Zimmer hat sich gedreht, ich wusste überhaupt nicht mehr, wo oben oder unten ist. Und habe nur noch nach meiner Frau gerufen und bin dann später, als es halbwegs wieder ging, also wieder mal aufstehen. Das hat ewig gedauert. Ich habe dann quasi wie so einen Körperkrampf gekriegt, um alles ruhig zu stellen. Und bin dann später zum Arzt gegangen. Es hat sich herausgestellt, dass offenbar bei meinen Nackenwirbeln irgendwann so eine Stelle wäre, die ab und zu mal dafür sorgt, dass entweder die Ader abgequetscht wird oder ein Nerv. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Und ich habe ab und zu noch mal immer solche Wischer und die kommen nicht vom Ohr, weil das kann ich unterscheiden. Das habe ich inzwischen auch und das kann ich auch selber behandeln durch das entsprechende Liegekonzept. Aber diese Wischer, die kommen plötzlich irgendwo wie so kurz mal schwarz und dann bin ich wieder da. Mhm. Ist jetzt nicht so oft, aber macht mir natürlich ein bisschen Angst. Und meine Frage ist, kann man da an dem Wirbel noch irgendwie was machen?
Vielen Dank für die Frage. Danke auch für die umfassende Schilderung der Beschwerdensgeschichte. Professor Schipper hat eindrücklich zugehört.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, Sie hatten eine Neuropathia vestibularis, also eine Dysfunktion des Gleichgewichtsorgans. Und dann kann sich, wie ich bereits erwähnte, reaktiv die Nackenmuskulatur versteifen, verkrampfen. Das kann auch über einen längeren Zeitraum passieren.
Aber die primäre Ursache bei dieser Annahme liegt ja ganz woanders.
Genau. Zweite Möglichkeit ist, wir kennen das von einem Schleudertrauma beim Auto, beim Auffahrunfall, dass tatsächlich es zu einer Störung dieser Sensoren, wie ich das vorhin schon erwähnte, im Bereich der Wirbelsäule, also der Muskulatur, die Wirbelsäule umgibt, gekommen ist. Es kann auch sein, dass ein Nerv irritiert ist. Und das führt zu einer Fehlermeldung ans Gehirn, wo es ja zentral verarbeitet wird, was sie dann subjektiv als Schwindel wahrnehmen. Das ist die andere Möglichkeit.
Und das kann auch dann wiederholt auftreten, wenn diese Störung, ob es nun was immer das auch ist, was das auslöst,
wenn
wieder
auftritt. Wenn es ein Prozess über Jahre ist, kann es ja auch zu einer entsprechenden Knochenveränderung kommen im Bereich der Wirbelsäule, was zu einer bleibenden Störung führt. Wir kennen das ja auch von anderen Bewegungsstörungen, Spinalkanalstenose zum Beispiel. Dann muss man natürlich diese Störung aufheben. Das ist dann erstmal Sache des Orthopädens. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass das vielleicht nur eine Folge ist, eine Reaktion ist auf diese Schwindelreaktion, ausgelöst durch eine Funktionsstörung des Gleichgewichtsorgans.
Kann man jetzt im Nachhinein das noch erhärten und da möglicherweise für die Zukunft etwas ableiten für den Hörer?
Wenn der Betroffene einen bleibenden Ausfall hat, dann würde man das heute noch sehen. Das heißt, wenn wir heute eine kalorische Prüfung des Gleichgewichtsorgans machen und sehen, er hat einen Ausfall, dann wissen wir, aha, er hat damals eine bleibende Neuropathia vestibularis erlitten und die Nackenreaktion oder die Wirbelsäulenreaktion ist nur die Folge gewesen. Hat er aber eine normale Gleichgewichtsreaktion, kann es tatsächlich sein, dass hier primär ursächlich die Wirbelsäule hier eine Rolle spielt.
Aber wenn sich dieses Gleichgewichtsorgan ja wieder erholt hat, das also nur eine akute, vorübergehende Geschichte gewesen ist, dann kann man im Nachhinein dann nichts mehr feststellen.
Dann wird es in der Tat schwierig, ja.
Das heißt, man kann dann aber ausschließen, wenn man längere Zeit nach einer solchen Schwindelattacke zu HNO-Ärzten geht, kann man ausschließen, dass da noch irgendetwas, dass da etwas Bleibendes beispielsweise
ist. Genau, man kann zumindest den sogenannten Residualzustand ausschließen. Also man sollte es auf jeden Fall einmal abgeklärt haben beim HNO-Arzt, ob es eine bleibende Folge gibt oder nicht.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ganz einfach eben halt mit dieser Brille und auch dem kalorischen Test, also diesem warmen Wasser da reinkippen.
Genau.
Mehr oder weniger. Grob vereinfacht gesagt. Es gibt einen weiteren Hörer in der Leitung. Schönen guten Tag nach Nürnberg.
Ja, guten Tag. Müller-Kuttermann, mein Name.
Schönen guten Tag. Ihre Frage.
Meine Frage, meine Frau hatte im Sommer einen gutartigen Lagerungsschwindel. Der ist dann wieder weggegangen. Hat jetzt vor 6 Wochen wieder einen gutartigen Lagerungsschwindel gehabt. Klassisch festzustellen über die Augenreaktion. Der ist dann dahingehend weggegangen, dass es kein gutartiger Lagerungsschwindel mehr war. Augenreaktion war weg, aber der Schwindel war noch da. Man hat diagnostiziert möglicherweise auf einen Schlaganfall. Wir waren dann in der Klinik Neurologie mit CT und MRT, alles unauffällig. Schwindel ist weiterhin da. Aus der Sendung nehme ich jetzt mit, dass es vielleicht über die Halswirbelsäule kommen kann, weil immer wenn meine Frau sich von der Waagrechten aufrichtet, ist ihr schwindelig und dann ist es aber auch wieder vorbei.
Wenn sie natürlich von der Waagrechten aufrichtet, muss man zunächst mal an Herz-Kreislauf denken. Das sollte abgeklärt werden durch einen Kardiologen. Sollte das unauffällig sein, kann es tatsächlich, wie Sie gerade erwähnt haben, eine bleibende Störung im Nackenbereich, im Schulterbereich sein, also in der Wirbelsäule, dass Sie zum Beispiel dort vielleicht eine Verkrampfung oder eine muskuläre Versteifung hat, was man dann sehr gut durch eine Physiotherapie therapieren könnte. Vor allen Dingen, dass Sie berichten, dass keine Nystagmus, also keine Augenreaktion mehr sichtbar ist, sondern nur noch subjektive Gefühle Schwindels. Spricht entweder für eine Herz-Kreislauf-Ursächlichkeit oder für eine, vertebragene Ursache, also ausgehend von der Wirbelsäule.
Was würden Sie da empfehlen? Welche Fachrichtung sollte da aufgesucht werden? Die Orthopädie?
Ja, einmal die Orthopädie und natürlich auch den Kardiologen, das kann man relativ, oder ein Hausarzt, das kann man relativ leicht testen. Also einfach ein EKG machen, vielleicht ein 24-Stunden-EKG. Das sollte man einmal gemacht haben und Belastungs-EKG und dann auch orthopädische Abklärung durchführen.
Danke für den Anruf. Da sind die Hinweise dann auch gegeben worden. Was könnte das denn kardiologischerseits sein? Was würden Sie da befürchten, dass da irgendwelche Trompen durch Vorhofflimmern und so weiter abgegeben werden und da etwas verstopfen? Das würde ja wahrscheinlich doch ausgeprägter dann sein, könnte man als Laie vermuten.
Es könnte ein Vorhofflimmern sein, es kann aber auch eine Klappenstörung sein, vor allen Dingen, wenn berichtet wird beim Aufrichten aus der Horizontalen, dass dann in dem Augenblick das Blutvolumen sich ja verändert und dadurch die Belastung der Herzklappe sich schlagartig verändert. Mhm. Und das kann zu solchen kurzfristigen Schwindelanfällen kommen, ohne Augenreaktion. Mhm. Ganz typisch.
Also das sind die zwei Fachgebiete, die da auf jeden Fall weiterhelfen können.
In diesem speziellen Fall,
ja. Und Orthopädie, also als Beispiel jetzt genommen. Es gibt eine weitere Hörerin in der Leitung in Neustadt. Neustadt gibt so viele. Schönen guten Tag.
Neustadt an der Weinstraße, guten Tag.
Hätte ich jetzt als nächstes auch gefragt. Schönen guten Tag. Schön. Ihre Frage bitte.
Ich bin seit etwa 3 Jahren des Öfteren schwindelig, und zwar wenn ich aufstehe, vom Sessel aufstehe, oder wenn ich jetzt in letzter Zeit, wenn ich so mich bücke und mit Schaufel und Besen hantiere, merke ich, ist mir auch so passiert, ich falle um. Ich war beim Neurologen, es wurde ein MRT gemacht, es ist alles da, von der Richtung her alles in Ordnung. Ich war beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, der hat Übungen mit mir gemacht. Ich bin jetzt zum ersten Mal bei einem Chirotherapeuten gewesen. der so sagte mir, der Atlas, da wäre alles verknotet. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich ein steifes Genick habe oder der Kopf ist wie in Watte gepackt. Ich bin also, wenn ich unterwegs bin, sehr verunsichert beim Laufen.
Danke für Ihre Frage.
Also dieses in Watte gepackt, das kann eine Reaktion sein auf diese subjektiv wahrgenommenen Schwindelerscheinungen oder Unsicherheitsgefühl, wie Sie das beschrieben haben. Dann verkrampft, wie gesagt, die Haltungsmuskulatur. Das ist eine normale, natürliche, ich will sie nicht sagen Panikreaktion, aber eine Selbsterhaltungsreaktion, dass man in der Lage bleibt, im freien Raum zu stehen. Ursache könnte sein, hier unter Umständen tatsächlich auch wieder eine kardiovaskuläre Genese, wie Sie das geschildert haben. Ich würde auf jeden Fall Ihnen empfehlen, dass mal ein Belastungs-EKG gemacht wird und ein Langzeit-EKG, um zu sehen, ob es da Veränderungen gibt. Dass diese Veränderung im Atlasgelenk, also das sozusagen das oberste Gelenk oder die Verbindung zwischen Kopf und Hals, es zu einer Verkrampfung kommt, ist meist reaktiv, aber nicht ursächlich.
Also kommt als weitere Folge dann dieser verkrampften Haltung dann und führt auf eine falsche Fährte.
Ja, weil es eine Alarmreaktion des Körpers ist.
Mhm. Vielen Dank für den Anruf. Einen schönen Tag und alle guten Wünsche nach Neustadt an der Weinstraße. Es gibt eine weitere Hörerin von der deutsch-dänischen Grenze. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Mhm.
Moin, moin. Nee, moin sagt man ja dann moin, ganz kurz. Nee, ja, sonst ist Gesabbele schon. Ihre Frage bitte.
Ja, ich habe ja auch immer Schwindelanfälle und zwar, ich sitze manchmal ganz still und lese und plötzlich wird es ganz still in meinem Kopf und dann fängt es an zu rauschen und dann merke ich, dass ich ohnmächtig werde. Oder ich bin auch in der Küche und mache mit dem rechten Arm irgendwas mit dem linken Arm und plötzlich ja, merke ich auch, dass ich schwindelig werde.
Ist das immer mit dem Rauschen verbunden in diesem Fall?
Eigentlich schon. Es wird dann erst ganz still und dann fängt es an zu rauschen im Kopf.
Das könnte auf einen Morbus Minier hindeuten. Also diese Aura, die Sie gerade beschreiben, dass sich das ankündigt und dann diese Kombination von einem Rauschen, von einem Ohrgeräusch und dass Ihnen dann schwindelig wird, könnte darauf hindeuten, dass es sich hier um einen Morbus Minier handelt. Also hier würde ich Ihnen einmal empfehlen, eine HNO-ärztliche Abklärung mal durchzuführen.
Das habe ich schon gemacht. Also die hat das alles untersucht, diesen Hörnerv oder wie es heißt, Gleichgewichtssinn da.
Und
da hat sie mir Übungen gegeben und die habe ich dann auch gemacht. Aber es ist immer wieder gekommen. Und dann meinte sie, wie ich das mal erzählte, dass ich auch sitze und lese und das Buch halte und Bewegung mache oder so, dass dann meinte sie, es könnte auch mit dem Halswirbel zusammenhängen. Dann bin ich auch zum Orthopäden gekommen und der hat dann auch versucht, das hinzubringen. Und ein paar Tage später war es dann wieder da. Ja, und das Dritte, was war denn das noch? Das habe ich schon fast vergessen wieder. Mhm. Also einfach so, dass ich sitze und lese und dann rauscht das und dann bin ich ohnmächtig sozusagen. Professor Schipper, ich werde aber nicht ohnmächtig, ich merke das immer rechtzeitig, dass ich mich hinsetze oder hinlege gleich.
Also Morbus Minier kann man nicht behandeln physiotherapeutisch. Ich würde Ihnen eine Kernspintomographie empfehlen, ein sogenanntes Hydrops-MRT. Mit dem kann man ein Morbus Minier nachweisen.
Also ein Spezial-MRT.
Um das auszuschließen oder zu diagnostizieren. Das würde ich Ihnen empfehlen, das einmal durchführen zu lassen. Einer größeren Klinik müssen Sie dann sich wenden.
Wenn Sie noch mal der Gelegenheit noch einmal das einordnen zu dem Minier, was dort vorliegt, was dort passiert und wie man dem möglicherweise dann doch beikommen kann.
Wir gehen davon aus und wir konnten das jetzt erstmals oder die Wissenschaft konnte es erstmals auch beweisen, dass es so ist, dass es zu einer Überproduktion von Flüssigkeit kommt in diesen Bogengängen. Wir sprechen von einem Hydrops und dieser führt zu einer Stimulation des Gleichgewichtsorgans, obwohl es keine atypische Bewegung gibt. Und das nehmen wir subjektiv als Schwindel wahr. Und man kann jetzt seit einiger Zeit das kernspintomografisch nachweisen, dass dieser Flüssigkeitsüberschuss, den kann man zeigen kernspintomografisch. Mhm. Seit einigen Jahren ist das möglich.
Also das wäre der Hinweis, dass dieses Spezial-MRT versucht wird. Was kann man dann machen, wenn man das weiß? Wissen ist ja schön, aber...
Dann gibt es verschiedene Stufentherapien. Zum Beispiel die erste wäre, dass man vielleicht mal ein Medikament gibt, um das etwas zu dämpfen, diese Reaktion. Die nächste Reaktion wäre vielleicht ein Paukenröhrchen zu legen. Das ist zu einer verbesserten Belüftung, zu einem verbesserten Druckausgleich im Mittelohr kommt. Wenn das nicht hilft, kann man eine medikamentöse Therapie geben, Gentamicin. Das wird sozusagen durch dieses Paukengeräuschen ins Mittelohr verabreicht und das führt zu einer Dämpfung bis zu einem Ausschalten des Gleichgewichtsorgans, also des betroffenen Gleichgewichtsorgans, wo dieser Hydrops ist, damit eben dieser Schwindel nicht mehr entsteht.
Eigentlich ist das ein Medikament, was man lieber nicht nehmen sollte im sonstigen Fall, weil genau. Das genau dieses Unerwünschte dort macht. Hier ist aber das Unerwünschte erwünscht.
So ist es. Es macht auch nebenbei eine Hörstörung, deswegen muss man das sehr vorsichtig einsetzen und setzt man normalerweise nur dann ein, wenn die Patienten schon eine auf der betroffenen Seite eine beginnende Hörstörung zeigen.
Aber damit ist Besserung möglich.
Damit ist Besserung möglich. Es gibt natürlich noch weitere Verfahren in dieser Eskalationsstufe, also eine Operation, aber das kann man nochmal dann im speziellen Fall diskutieren mit dem Patienten.
Alle guten Wünsche an die deutsch-dänische Grenze. Danke auch nochmal für Ihre Frage. Danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für alle Ihre Anrufe und Fragen. Danke aber vor allem an unseren Studioexperten, auch Professor Jörg Schipper, Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Polyklinik der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotha am Mikrofon.